Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Griechenland will den Euro behalten, will weiter Geld von der EU, will aber nicht mehr sparen. Mit solchen Ideen ist der Chef der radikalen Linken Griechenlands, Alexis Tsipras, heute in Berlin zu Gesprächen. Wie wird Griechenland am 17. Juni wählen? Wie bereitet man sich in Brüssel darauf vor und was bedeutet die neue Devise «Sparen und wachsen» konkret? Das sind Fragen an unseren EU-Korrespondenten Urs Bruderer. Er ist nun Gast von Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Urs Bruderer, der Anführer der radikalen Linken, der Alexis Tsipras, dauert also im Moment durch Europa. Er ist dabei nicht einmal Teil einer Übergangsregierung. Der Tsipras will dazu auch nicht sparen. Wie kommt all das zu Brüssel an?
Der Tsipras ärgert die Leute hier. Er macht sie wütig. Die Reaktionen, finde ich, fallen außergewöhnlich schroff aus auf ihn. Vielleicht liegt das daran, dass der Tsipras die Verantwortlichen von der Eurozone, die verantwortlichen Regierungs- und Staatschefs daran erinnert, dass auch sie ein paar Fehler gemacht haben im Zusammenhang mit Griechenland. Denn der Tsipras reagiert ja eigentlich nur politisch auf die desolate Lage von seinem Land. Und für die desolate Lage hat Brüssel, haben die übrigen Euroländer mit ihrem Sparprogramm zum Teil mindestens eine Mitverantwortung. Also es gibt Wut auf den Tsipras und dann gibt es vor allem auch noch Nervosität. Die Eurokrise hat jetzt eine Grad an Unsicherheit erreicht, die wirklich sehr, sehr spürbar ist in Brüssel.
Warum ist man denn gerade jetzt so besonders nervös?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass einige Regierungen in der Zwischenzeit wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob Griechenland aus der Eurozone ausscheiden sollte. Das ist lang gegangen, aber an diesem Punkt sind wir jetzt. Und das Zweite ist, dass genau der Prozess, ein mögliches Ausscheiden von Griechenland, sich in den letzten Tagen beschleunigt hat, weil es in Griechenland zu einem schleichenden Bankrun kommt. Ein Bankrun, das ist, wenn die Griechen, wenn die Bevölkerung sagt, wir vertrauen unseren Banken nicht mehr zum Beispiel und ihr Geld für ihre Bankbüchle abzieht. Genau das machen sie, weil sie alle Angst haben davor, dass Griechenland könnte aus dem Euro ausscheiden. Und dann würden ihre Gelder, die sie auf den Banken haben, zwangsumgewandelt in neue griechische Drachmen zum Beispiel oder wie die Währung dann auch immer heisst und dabei an Wert verlieren. Und darum bringen sie jetzt ihre Euros in Schutz. Und dieser Bankrun ist natürlich gefährlich.
Was ist da dran so gefährlich, wenn jetzt die Leute das Geld abheben?
Es ist im Prinzip ganz einfach. Den Banken geht das Geld aus. Und wenn den Banken das Geld ausgeht, geht einem ganzen Land das Geld aus. Die griechischen Banken, die hängen jetzt ja schon am Tropf der Europäischen Zentralbank. Die versorgt die griechischen Banken indirekt mit Euros. Jetzt in der Krise. Und sie geht dabei davon aus, dass die griechischen Banken die Euros eines Tages können zurückzahlen können. Nämlich dann, wenn die Krise mal ausgestanden ist, vorbei ist. Jetzt aber mit dem Bankrun, was sich abzeichnet, könnte es genau umgekehrt gehen, könnte es so gehen, dass die Banken in Griechenland pleite gehen. Und dann muss sich die Europäische Zentralbank überlegen, ob sie die griechischen Banken noch weiter versorgen darf oder soll mit Geld, wenn sie es brauchen. Und wenn sie es nicht mehr tut, dann ist Griechenland pleite und faktisch gezwungen, eine neue Währung einzuführen, weil es kein Geld mehr hat im Land. Der Bankrun zeigt also etwas ganz, ganz Wichtiges. Es gibt einen Hebel, Griechenland aus dem Euro rauszuwerfen. Und der Hebel ist in der Hand der Europäischen Zentralbank. Den Hebel zu benutzen, das wäre aber eine extrem politische Handlung. Und ich gehe davon aus, dass die EZB das nicht allein machen würde, sondern bevor sie das machen würde, bevor sie den griechischen Banken das Geld entzieht, würde sie sich die Rückendeckung für diesen Schritt bei der Politik suchen.
Also, Sie haben es vorhin auch noch angetönt, dass man Griechenland allenfalls aus der Eurozone rausrühren. Was glauben Sie, wie ernst ist da der Politiker wirklich?
Aus dem Bauch heraus sind, glaube ich, in der Zwischenzeit viele an dem Punkt, wo sie sagen, das würde ich gern machen in der Zwischenzeit. Die haben 2 Jahre lang jetzt Krisenpolitik gemacht, 2 Jahre lang versucht, irgendwie das griechische Problem zu lösen. Es ist 2 Jahre lang nur schlimmer geworden. Sie haben 2 Jahre lang müssen realisieren, Griechenland ist eine Gefahr, auch für meine eigene Karriere. Zum Beispiel, es gibt einige Politiker, die abgewählt worden sind wegen der Euro-Krise, die in Griechenland angefangen hat. Ich glaube, ganz viele können das Wort Griechenland nicht mehr hören. Sie haben das Gefühl, dort unten geht nichts, dort bewegt sich nichts, dort gibt es kein Eingesehen. Was sie zurückhalten, dem Reflex, dem Bauchgefühl nachzugeben, ist bis jetzt, dass sie wissen, dass die Folgen von so einem Schritt, von einem Rausschmiss von Griechenland sehr, sehr gravierend könnten sein. Für Griechenland, für Europa und sogar für die ganze Weltwirtschaft.
Die Zurückhaltung, die Sie ansprechen, dass man sich quasi nicht getraut, Griechenland aus der Eurozone rauszurühren. Offenbar verschwindet ja bei den einen die Zurückhaltung. Hat man das Gefühl, dass die Risiken nicht mehr so gross sind wie vorher, dass die Zurückhaltung verschwindet?
Genau das sagen natürlich die Politiker. Sie sagen es mehr oder weniger öffentlich und sie sagen es mehr oder weniger laut. Aber sie sagen, es ist ja so, wir haben jetzt 2 Jahre lang uns können vorbereiten auf diesen Schritt. Wir stehen nicht mehr dort, wo wir vor 2 Jahren gesehen sind. Unsere Banken, also die Banken in Westeuropa, haben sich auf die Gefahr können vorbereiten. Sie haben ihre griechischen Staatsanleihen können abstossen, umwandeln oder absichern. Wir sind in der Zwischenzeit gewappnet gegen die Folgen von diesem Schritt. Sie sagen das insbesondere auch darum gern laut, um den Politiker in Griechenland einzuheizen. Also den Politiker wie einem Tsipras zum Beispiel, die davon ausgehen, dass Griechenland nach wie vor so etwas wie ein systemisches Risiko darstellt für die Eurozone und dass man sie darum nie wird fallen lassen. Darum sagen sie das gern. Ob sie recht haben, darüber sind sich die Experten nach wie vor uneinig. Es gibt einige Experten, die sagen, ja, das stimmt, in der Zwischenzeit wäre ein Ausscheiden von Griechenland verkraftbar. Andere sagen immer noch, die Folgen wären nach wie vor unvorhersehbar. Und sie wären sehr gefährlich, weil wenn Griechenland rausgeht, dann ist die Frage, was passiert denn mit Portugal oder Spanien oder gar mit Italien oder noch weiteren Ländern, würden die vielleicht sogar dem Beispiel dann folgen. Insbesondere, wenn sich Griechenland zum Beispiel nach so einem Schritt würde schnell erholen.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, kommt das wieder auf, wenn man die Zeitungen liest, wenn man die Medien anschaut. Es ist ein bisschen undurchsichtig. Also Sie haben es vorhin auch selber gesagt, ein bisschen ein Poker, wer was sagt, wenn wer was sagt. Nur schon mal, dass wir versuchen zu klären. Also die Griechen rausrühren, würde das heissen, aus der Währung, also den Euro wegnehmen, oder würde das heissen, die Griechen gerade auch aus der EU rauszutun? Mit den einen Experten reden auch von dem.
Genau, ich glaube, da sind wir letztlich schon auf rechtlich unsicherem Terrain. Rausrühren kann man sie ja eigentlich weder aus dem Euro noch aus der EU. Darum redet man zum Teil darüber, dass die Griechen zuerst die EU verlassen sollten, weil ein EU-Mitglied muss, wenn es den Euro hat, die Währung Euro haben. Also müssen wir die Griechen, wenn man sie aus dem Euro draussen will, zuerst aus der EU schmeißen. Und nachher könnten sie auf den Euro verzichten und nachher könnte man sie wieder aufnehmen in die EU. Das ist das komplizierte rechtliche Szenario. Aber wie gesagt, das Ganze könnte sich abkürzen, indem die EZB einfach den Griechen würde den Geldhahn zudrehen und sie nachher würde selber gezwungen sein, Fakten zu schaffen. Was dann passiert rechtlich ganz genau, weiss ich nicht.
Es gibt ja jetzt ja noch eine neue Idee von der Deutschen Bank, von Experten von der Deutschen Bank, die Idee haben, man könnte als Übergangslösung den Euro einführen, also den G-Euro, wahrscheinlich Griechenland-Euro und so eine Zwischenlösung finden. Aber gut, spielen wir mal das Szenario durch. Was würde das Griechenland jetzt mal passieren, wenn es jetzt wirklich den Euro aufgeben würde oder wenn es den Euro müsste aufgeben?
Wie gesagt, als erstes würden die Banken pleite gehen. Es wäre dann also kein Geld mehr im Umlauf. Es ist der Moment, wo kein Geld mehr aus der Maschine kommt in der Wand. Als nächstes müsste die griechische Regierung eine Zwangsumwandlung einleiten. Sie müsste also Kapitalkontrollen einführen. Sie müsste die Grenzen kontrollieren und schauen, dass die Griechen und Griechinnen ihre Euros nicht ins Ausland schaffen. Weil all das Geld müsste zwangsumgewandelt werden in die neue griechische Währung. Die Frage ist dann, wer das umsetzt, wer kontrolliert Grenzen, wer kontrolliert irgendwie den Zwangsumwandlungsprozess? Sind das die Polizisten, sind das die Zöllner, die dann wahrscheinlich auch keinen Lohn mehr bekommen, weil die griechische Regierung auch nicht im Stand ist, vor der Hand wenigstens Lohn zu zahlen, mindestens so lange, bis sie das neue Geld eingeführt hat. Man kann ahnen, dass wenn kein Geld mehr da ist, dass man Bilder von Tauschhandel wieder würde sehen auf der Strasse. Man würde noch mehr Suppenkuchen sehen, als es jetzt schon gibt. Man kann vermuten, dass es da und dort zu Plünderungen kommt, weil die Leute sich einfach nicht mehr kaufen können und dann reagieren sie halt. Es kommt ganz sicher auch zu sozialen Unsicherheiten, zu sozialen Aufständen. Und in diesem Klima müsste die Regierung, welche Regierung auch immer, in der Lage sein, eine neue Währung einzuführen. Das ist nicht ein einfacher Prozess. Das einmal einfach rein auf der unmittelbaren Ebene. Nachher muss man über die politischen Folgen nachdenken. Bei den letzten Wahlen in Griechenland haben die Linkspopulisten massiv zugelegt und Faschisten rechts massiv zugelegt. Es ist davon ausgegangen, dass die beiden Parteien an den Flügeln noch mehr Zulauf würden bekommen mit unabsehbaren politischen Folgen. Ich glaube, das kürzeste Wort, das man wo man brauchen kann für das, was dann mal zuerst angesagt ist, ist ganz einfach Chaos.
Ja, also auf jeden Fall nicht ein angenehmes Bild, eher noch ein Schreckensszenario. Also Sie haben vorhin mal Portugal erwähnt oder auch die anderen Länder, wo irgendeiner Form gefährdet sind, dass sie auch weiter in die Krise runterrutschen. Das ist ja nicht etwas, wo die Länder jetzt würden kopieren. Also warum hat man denn überhaupt Angst davor?
Genau so argumentieren die Leute, die sie jetzt für richtig halten, mit einem Rauswurf oder mit einem Ausscheiden von Griechenland aus der Eurozone zu flirten. Die sagen genau das. Das wird so ein abschreckendes Beispiel sein, da wird niemand sich wollen irgendwie dem anschliessen. Es ist nicht so sicher, wie schlimm das wird. Es wird ganz sicher heftiger und schlimmer, als es jetzt ist. Aber die Frage ist, wie chaotisch das wird und wie lange das die chaotische Phase andauert. Es gibt Beispiele wie Argentinien zum Beispiel. Das ist dort erstaunlich schnell gegangen und das Land hat sich wieder einigermaßen erholt und hat einen Weg gefunden, um aus der Krise rauszukommen. Und wenn auch Griechenland sich relativ schnell durch die chaotische Phase durchentwickeln können, und dann dank einer massiven Abwertung von der neuen Währung schnell und kräftig könnte wirtschaftlich erholen, dann könnte es tatsächlich auch ein Vorbild sein, zum Beispiel für Portugal, wo jetzt auch massiv leidet unter der Sparpolitik. Es ist aber eine ganz andere Frage noch im Raum, nämlich die, ob denn Portugal sich überhaupt noch Zeit hat, sich zu fragen, ob sie dem Beispiel folgen wollen oder nicht, oder ob es nicht ganz anders würde laufen, nämlich die Finanzmärkte sich sagen, was in Griechenland passieren kann, das wird in Portugal auch passieren. Wir stoppen auch dort irgendwie. Wir haben auch dort kein Vertrauen mehr. Wir versorgen das Land nicht mehr mit neuem Geld. Und dann geht es dann plötzlich vielleicht noch viel schneller und Portugal ist auch gezwungen, den Euro zu verlieren.
Wenn man so über Griechenland redet, ist es eigentlich zu Brüssel den Leuten, den Politikern bewusst, was das für die griechische Bevölkerung heisst? Also wenn zum Beispiel der Job ist weg, der Lohn ist noch gekürzt, die einen Job haben. Viele sagen, schlimmer geht es gar nicht mehr. Mehr Abgaben, weniger Einnahmen, jetzt schon hungern. Sieht man das in Brüssel?
Man sieht das schon, aber man sieht halt auch irgendwie, also jeder Politiker denkt zuerst an seine eigenen Wähler. Und bevor er irgendwie an die Situation in Griechenland denkt, überlegt er sich, wie verkaufe ich meinen eigenen Wähler, dass ich in Brüssel schon wieder versprochen habe, noch mehr Geld, sogenannte Darlehen nach Griechenland zu schicken. Das ist halt jedem Politiker näher.
Was müsste man denn machen, wenn jetzt Griechenland ausscheidet? Was müsste man machen im Rest der Eurozone, damit der Rest zusammenhebt, damit der Rest zusammenbleiben kann?
Im Prinzip hilft dann nur eins, man müsste die übrigen Länder, wie zum Beispiel Portugal, von der Abhängigkeit von den Finanzmärkten befreien. Oder mindestens vom Diktat von den Finanzmärkten befreien. Wie das geht, ist bekannt. Das ist das Paradoxe. Wenn man Griechenland würde ausscheiden aus der Eurozone, dann würde all das, was man jetzt schon lange angedenkt hat, möglicherweise sehr viel schneller gemacht werden müssen. Es sind die bekannten Ideen, die dann auf dem Tisch liegen eigentlich. Also die Zentralbank, die Europäische Zentralbank, könnte dann Staatsanleihen direkt kaufen müssen, um garantieren, dass Portugal zum Beispiel sich weiterhin zu einigermaßen vernünftigen Zinsen refinanzieren kann. Man müsste ganz sicher wieder über Eurobonds noch schneller und noch intensiver nachdenken. Also die Idee, Geldaufnahme an den Finanzmärkten zu vergemeinschaften, sodass die riesigen Unterschied, wo Portugal und Deutschland zum Beispiel frisches Geld zahlen müssen, ein bisschen nivelliert würde. Man müsste darüber nachdenken, ob man einen EU-weiten Fonds müsste schaffen, wo europäische Banken könnte sichern. Man müsste wahrscheinlich den Rettungsschirm ganz schnell nochmal grösser machen. Das sind alle die Sachen, wo man bis jetzt immer gesagt hat, nein, das wollen wir noch nicht machen, das wollen wir nicht machen, wir sind nicht an dem Punkt, das geht nicht.
Schauen wir an, nach dem Wochenende am Treffen der G8 in den USA hat sich, glaube ich, etwas einigermaßen grundlegend verändert. Bis jetzt hat man gesagt, sparen, sparen, sparen. Und jetzt hat man gemerkt, trotz dieser Rosskuren sind die Länder immer noch schlecht dran. Die einen sind sogar noch schlechter dran wie vor dem Sparen. Und jetzt kommen die Rufe nach Wachstum von allen Seiten. Einerseits von Frankreich, von Holland hat man es gehört, aber man hört jetzt auch immer mehr von den USA. Morgen startet der Gipfel, wo die Staats- und Regierungschefs sagen wie die Wirtschaft wachsen soll. Das ist also das neue Losungswort neben Sparen, Wachsen. Was erwarten Sie jetzt von diesem Treffen?
in Sachen Wachstum eigentlich nicht wahnsinnig viel. Man wird ganz sicher so etwas wie Project Bonds verabschieden, sich darauf einigen, noch nicht definitiv, aber in den Grundzügen. Da ist die Idee dahinter, dass die EU-Kommission in sehr, sehr beschränktem Umfang Infrastrukturprojekte anstoßen können soll. Und die Infrastrukturprojekte sollen dann Wachstum bringen. Das ist etwas, was die Europäische Investitionsbank schon macht. Ihre Mittel sollen noch ein bisschen aufgestockt werden. Auch dort reden wir nicht von wahnsinnig viel Geld. Interessant wird sein, ob man auch darüber redet, dass man die Sparschrauben ein bisschen lockern muss. Das gibt bis jetzt keine Zeichen dafür, aber das ist eine Idee, die ganz sicher mächtig im Raum steht. Und vielleicht wird man sogar davon reden, dass starke Länder wie Deutschland gar ermuntert werden sollen, mehr Schulden zu machen jetzt im Moment, um damit Nachfrage zu generieren und dafür zu sorgen, dass Wachstum überall in Europa möglich wird. Und schließlich hat der französische Präsident Hollande angekündigt, dass er auch tatsächlich bereits über Eurobonds und über die Rolle der Europäischen Zentralbank wird reden wollen. Er wird hier sicher nicht einen Durchbruch erreichen, aber vielleicht einen entscheidenden, wichtigen ersten weiteren Schritt nehmen können. Denn wie gesagt, wenn die Eurozone zusammenhalten soll, nach einem Ausscheiden von Griechenland, dann sind solche Sachen wie Eurobonds oder ein neuer Auftrag für die Europäische Zentralbank erst recht wichtig. Aber das ist alles sehr, sehr ungewiss. Da wird man vor allem irgendwie ein bisschen klimatisch die Ohren auftun und schauen, in welche Richtung es ein bisschen geht. Sicher ist, dass man sagen wird, dass man weiterhin sparen muss, dass am Sparen kein Weg vorbeiführt, dass Europa schlicht und einfach eine Sparpolitik und eine Wachstumspolitik braucht.
Geht das überhaupt? Das klingt eigentlich total wie ein Widerspruch. Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig sparen. Wie soll das zusammengehen?
Es ist ein Streit unter Ökonomen. Es gibt nach wie vor Ökonomen, die sagen, ja, das geht. Es muss sogar gehen. Es geht nichts anders. Denn wenn man Schulden mit mehr Schulden bekämpfen will, dann führt das irgendwie in den Abgrund. Angewendet auf die jetzige Situation von der Eurozone und von vielen Ländern in der Eurozone, findet man fast nur noch in Deutschland, muss man sagen, Ökonomen, die diesen Standpunkt vehement vertreten. Die meisten anderen Ökonomen auf der Welt sagen, ja, es ist richtig, dass man in Südeuropa zum Beispiel Reformen anpackt, dass dort irgendwie Arbeitsmarkt aufgetan wird, dass irgendwie Wettbewerb geschaffen wird und so weiter. Und vielleicht muss man auch ein bisschen sparen, aber man muss nur so viel sparen, dass man das Wachstum damit ganz sicher nicht gefährdet. Denn gegen Schulden hilft aus Erfahrung eigentlich nur etwas Wachstum. Und Sparen, so wie man es jetzt macht in Europa, das drückt aufs Wachstum. Also muss man Sparen verschieben auf später, auf die Zeit, wenn die Wirtschaft dann wieder einmal brummt.
Der neue Kurs Wachsen und Sparen war ja auch das Thema des Camp David am G8-Gipfel, den ich vorhin angetönt habe. Heisst das einfach, dass an diesem G8-Gipfel eigentlich einfach die Kanzlerin Merkel gescheitert ist?
Sie hat sicher nicht dort einen Kurswechsel bekannt gegeben. Das ist klar. Was genau besprochen worden ist während diesem Treffen, wissen wir nicht. Die offiziellen Statements nach dem Treffen haben wie immer betont, dass man sich einig ist in fast allen Fragen. Das ist normal, das heisst immer nach solchen Treffen. Aber interessant ist, dass einige Gesprächsteilnehmer auch gesagt haben, es seien sehr intensive Gespräche gewesen und man habe frank und frei miteinander geredet. Und das ist im Prinzip Code dafür, dass die Fetzen geflogen sind, dass es grosse Uneinigkeit gegeben hat. Und ich glaube, man darf wirklich davon ausgehen, dass die USA und andere Grossmächte dort, den Europäer, ein bisschen auf die Finger gehauen haben, dass sie sie ermahnt haben, dass sie ihnen gesagt haben, machen jetzt endlich etwas Wirksames, verschieben vielleicht das Sparen auf später. Ihr und eure Krise, und wir reden hier immerhin vom zweitgrössten Wirtschaftsraum und vom grössten Bankenraum von der Welt, ihr gefährdet nicht nur euch, sondern ihr gefährdet die ganze Weltwirtschaft.
Also kann man jetzt sagen, man hat 2-3 Jahre gebraucht, zu merken, mit Sparen geht es nicht.
Ich weiß nicht, ob man es wirklich gemerkt hat. Es ist nach wie vor offen, würde ich sagen, wie es weitergeht. Ich glaube, es gibt immer wie mehr Politiker in Europa, die an dem Punkt sind, wo sie sagen, ja, wir müssen die Wende nehmen, wir müssen den Kurs ändern. Und es ist insbesondere bezeichnend, dass der François Hollande, der neue französische Präsident, dafür einsteht, weil er hat nicht die Hypothek 2 Jahre lang den Kurs mitgetragen hat. Er ist eine frische Kraft, eine wichtige frische Kraft am Tisch. Aber die Frage ist, ob er es irgendwie schafft, den Kurswechsel irgendwie anzubringen, ohne dass die anderen, die an diesem Tisch sitzen, mit ihm das Gesicht verlieren.
Umgekehrt gefragt, kann denn Frau Merkel den Sparkurs weiter diktieren, wenn der Hollande nicht wirklich sparen will?
Sie ist natürlich zunehmend isoliert. Aber man darf nicht vergessen, dass sich hinter einem mächtigen und lauten Deutschland nach wie vor auch ein paar kleine Länder verstecken, wie zum Beispiel Österreich oder Finnland. Und das sind die Länder, denen geht es relativ gut. Und wenn man über Wachstumsprogramme, das Wachstum anstoßen in Europa derzeit redet, dann reden wir immer davon, dass die Länder, die es finanziell auch etwas zahlen an die Projekte. Also sie wären die Länder, die müssten irgendwie zahlen für die Projekte. Und da verstecken sich ein paar wahrscheinlich noch hinter der Position von Deutschland. Und es ist halt eben schon so, solange nicht Einigkeit darin besteht, dass man den Kurs ändern will, gelten die Verträge, die in der EU gelten, und die Verträge verlangen, dass jetzt gespart wird.
Gut, wagen wir jetzt einmal einen optimistischen Ausblick. Nehmen wir an, jetzt am Mittwoch einigt man sich in Brüssel wirklich auf Wachstum, auf konkrete Wachstumsimpulse. Was denken Sie jetzt, wäre denn das Ende der Euro-Krise? Könnte man aufschnaufen?
Das ist verrückt. Jetzt haben wir so viel über das Wachstum geredet, aber das Ende der Krise wäre das ganz sicher auch nicht. Wenn man wieder zurück würde finden zu Wachstum jetzt, in diesem Moment, dann wäre allenfalls der Weg frei, um aus der akuten Klemme rauszukommen von verschiedenen Ländern. Aber hinter diesen Problemen, die man jetzt entdeckt hat in dieser Krise, stecken nicht nur, das ist nicht nur ein Schuldenproblem, da stecken grössere strukturelle Verwerfungen dahinter. Es geht um die ganz, ganz grossen Ungleichgewichte in der Wirtschaftskraft innerhalb der Eurozone. Da hat man Länder wie Deutschland, die wirtschaftlich sehr, sehr stark sind, die gut und billig tolle Produkte können produzieren und auf der anderen Seite Länder wie eben Griechenland oder Portugal, die da nicht mithalten können. Der Euro vereint also ganz verschiedene starke Länder wirtschaftlich gesehen. Und das kann nur gut gehen, wenn man politisch für Ausgleich sorgt. In der einen oder anderen Form braucht es also in der Eurozone derzeit mehr Transferzahlungen von den reichen, wirtschaftlich starken Ländern zu den wirtschaftlich schwachen Ländern. Sonst kann so eine gemeinsame Währung nicht funktionieren.
Es ist im Prinzip auch ein politisches Problem. Also ich meine, die Bundeskanzlerin Merkel zitiert das ja sehr gerne und sagt, wenn der Euro scheitert, scheitert auch Europa.
Genau, das sagt sie und sie signalisiert damit ganz sicher, dass ihr bewusst ist, dass sehr viel auf dem Spiel steht. Aber sie sagt nicht in einem nächsten Satz, einmal bis jetzt nicht, ihren Wählern zum Beispiel, dass das politische Projekt Euro, denn es ist eher ein politisches Projekt, wie gesagt, rein wirtschaftlich gesehen funktioniert so eine Währungsunion mit so unterschiedlich starken Partnern nicht, dass das politische Projekt Euro, dass das etwas kostet, das sagt sie ihren Wählern bis jetzt nicht. Und dass es die starken Länder wie Deutschland sein müssen, die übrigens vom Euro auch stark profitieren, wo der Preis jetzt zahlen müssen, das hat sie bis jetzt in dieser Klarheit eigentlich auch nie gesagt.
Wahrscheinlich ist das Problem, dass im Prinzip die Banken profitieren, aber nicht Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dann kann man natürlich sehr leicht Völker gegeneinander ausspielen.
Da haben Sie absolut recht. Also sehr viel von dem, was gemacht worden ist, unter dem Titel Irland, Solidarität mit Irland, Solidarität mit Griechenland, Hilfsaktion für die Länder, ist in Wahrheit häufig eine kaschierte Hilfeleistung an die eigenen Banken gewesen. Das macht die Sache nicht einfacher.
Sie sagen es. Und wenn wir jetzt das Bild von der EU anschauen im jetzigen Moment, wo ein Grossteil der Jugendlichen in der EU ohne Arbeit ist, ohne Perspektiven ist, ist sich die EU dessen bewusst?
Das finde ich eine sehr gute Frage. Einerseits, ja, jeder Politiker, jeder Eurozone-Chef, der hier vorbeikommt, erwähnt in seinen Reden, in seinen Statements die Jugendarbeitslosigkeit, die sehr hoch ist, spricht von einem Skandal, redet von einem Skandal und sagt, das muss sich ändern. Andererseits habe ich den Eindruck, haben die Verantwortlichen der Euro, die Verantwortlichen von der Eurozone in den letzten zwei Jahren ein bisschen sich in den technischen Details verloren. Die ganze Sache ist extrem kompliziert. Es haben alle wahnsinnig viel müssen lernen darüber, wie die Banken zusammenhängen mit dem Staatshaushalt, wie die Finanzmärkte, was die für eine Rolle spielen, wie man einen Rettungsschirm aufbaut, um was es bei diesen Darlehen geht, wie man sie richtig ausgestaltet, was vernünftige Zinssätze sind, wie man Banken testet auf Stress und so weiter und so fort. Es ist extrem kompliziert worden, wie man Banken daran beteiligt, dass Hilfe für Griechenland, wo ihnen ja letztlich zu gut kommen, dass sie dort ihre Teile mitnehmen. Es war wahnsinnig kompliziert gewesen. Es war viel Trial and Error auch drin gewesen. Und in all diesen technischen Schwierigkeiten habe ich zum Teil den Eindruck, haben Politiker möglicherweise ein bisschen den Blick aufs grosse Ganze verloren. Also die sozialen Verwerfungen in Südeuropa zum Beispiel. Die grossen Proteste, die es dort gibt. Das Absinken, von, Abgleiten von ganz, ganz vielen Leuten, die sich zur Mittelklasse zählt haben, in die Armut. Die Sachen weiss man irgendwann, aber man hat wieder Kopf nicht frei dafür, sich darum zu kümmern. Auch hier ist vielleicht die Neuwahl vom Präsidenten in Frankreich, der François Hollande, sowie das Scheitern von der Regierung in den Niederlanden so ein Punkt, wo sich die Sachen ein bisschen verändern könnten. Mit diesen zwei Regierungswechseln ist die Krise definitiv auch im Zentrum von Europa, von der Eurozone angekommen. Vielleicht bewegt das etwas.
Die nächsten Wochen und Monate werden es zeigen. Urs Bruderer, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.